Wir haben einen weiteren Gast bei uns in Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Dirk Simpson ist bei uns und wir erfahren Dirks Live-Reaktion auf unseren Namen, Verstaubt und Altbacken. Was hältst du von unserem Namen?
Ja, erste Mal gehört, wunderbar. Ich habe mir heute nochmal die Folge angeschaut. Ich glaube, viel besser könnte man es jetzt nicht ausdrücken.
Ja, also es ist nicht unsere Erfindung, sondern es ist vom WDR-Fernsehrat, der hat die Serie mal so genannt in einer Rezension. Deswegen haben wir das so aufgegriffen als Zitat. Aber ja, genug.
Also man kann schon, ich will jetzt auch nicht zu hart da sein, es war auch schön, das wieder zu sehen, aber es sind schon Anzeichen da, sagen wir mal so. Also man kann schon mit den beiden Begriffen was anfangen, vielleicht nicht immer auf alles, aber in manche Situationen glaube ich schon.
Konstantin, du bist auch bei uns. Sag auch noch mal kurz was, damit wir dich auch hier begrüßen können.
Ja, erstmal hallo an die Hörerinnen und Hörer, hallo an euch beide. Und ich muss mich ja vor allem Martin mal bei dir bedanken, ne? Weil wir haben hier tolle Gäste, die du durch die Kontakte, die du in der Branche hast, immer wieder befragen können zu der Serie. Ich weiß gar nicht so genau, Dirk, kennst du so ein bisschen den Hintergrund? Hat Martin das alles schon erklärt, wie wir zu dieser Serie gekommen sind? Oder es gibt ja immer Verwunderung. Also beim letzten Mal, Tim Sanders hat sich total gewundert, warum wir diese aufnehmen. Hast du dich auch gewundert, als du die Anfrage bekommen hast?
Auf jeden Fall. Das ist ja A, natürlich wirklich ein paar Jahre her. Das ist, hat ja so ein ganz, das ist halt wirklich so eine ganz eigene Serie. So wird es bestimmt viele geben, die sie nicht mögen und viele, die halt das total mögen. Und ich war natürlich erstaunt, weil es ja auch schon wirklich einige Jahre her ist. Also das ist ja, oh Gott, wann habe ich denn da gedreht? Wann war das? 2010? Wann waren das gewesen? 2011? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wann die Folge war.
Die Folge kam im November 13, also wahrscheinlich.
Ah, 13?
Okay. Ja, also dann habe ich 12 gedreht. Oder so.
Ja, genau. Und weiß auch noch, wie ich dazu kam, habe auch wirklich erstaunlicherweise noch viele, viele Bilder von da. Von da ist es auch so, als Schauspieler willst du ja immer natürlich diese ganz großen Sachen spielen, aber diese Geschichte hatte ich tatsächlich ja auch lange noch im Kopf und es kam auch ganz schnell Bilder wieder hoch, als Martin mich angefragt hat. Aber erstaunt war ich, ob dieses Format ist auch, da gibt es bestimmt andere Dinge auf meiner Vita, mit denen ich eher gerechnet hätte, darauf angesprochen zu werden.
Genau, das ist mir nämlich sofort aufgefallen damals, als ich dich gefragt hatte. Also wir haben ja schon ein, zwei Gäste oder ich glaube, wir haben mittlerweile sogar schon eine Handvoll Gäste bei uns zu Gast gehabt. Und manche sagen auch im Vorfeld sowas wie, ach, ich weiß nicht, kann ich da überhaupt irgendwas zu sagen und so. Und bei dir war es eigentlich so, ich habe dich gefragt und du hast sofort gesagt, ja, machen wir doch. Wann? So ungefähr. Also, das ist mir sofort aufgefallen, dass du eigentlich sofort bereit warst, das zu machen.
Ja, weil es irgendwie wirklich tatsächlich auch noch im Kopf ist, weil es so kleine Anekdoten gibt und so weiter. Also von daher erstaunt, aber letztendlich sofort bereit.
Ja. So eine typische Einstiegsfrage für mich ist immer, die Leute zu fragen, wo sie ungefähr waren, als sie diese Sache gemacht haben. Also so, wie gesagt, wir haben jetzt so 2012 oder auch November 2013 das Erscheinungsdatum. So privat, beruflich, woran hast du dich erinnert, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Ja, das war meine Segeberg-Pause, sag ich mal. Kinder noch so voll in der Pubertät und ein bisschen davor ganz gut zu tun gehabt. War, glaube ich, eine Zeit, die ganz in Ordnung war so bei mir, wo ich wirklich gut zu tun hatte. Und ich glaube, da habe ich noch gar nicht angefangen zu sprechen. Ich glaube, es war so kurz bevor ich mit Synchron und so gestartet habe. Also es war tatsächlich, ja, also es war noch so im alten Speck, im alten Futter. und Neues bahnte sich an. So.
Kannst du dich denn noch erinnern, als die Anfrage kam für die Serie? Also hast du da so ein, ja, da eine Erinnerung dran?
Tatsächlich ja, weil der Donald Krämer die Regie geführt hat. Und durch ihn bin ich da auch gelandet beim MDR. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nicht so viel intern. Es ist ja so, dass sie auch Diana Brandt sehr darauf achtet, auf die Besetzung. Und dass so eine gewisse Größe der Rollen halt immer über die Redaktion halt gern nochmal abgesegnet wird. So. Und meine Rolle war ja so, ja, war ja die Begleitung der beiden Episodenhauptrollen sozusagen, der Mann, der Schwester und der Schwager, wenn man so sagt. Oder der und er wollte mich unbedingt haben. Wir hatten 2009 das erste Mal zusammen in Bad Segeberg gespielt. Da hat er die Regie geführt, wollte mich dann unbedingt wieder nehmen für Segeberg. Da gab es aber dann Differenzen, aber das kann ich jetzt auch ganz offen sagen, weil wir gerade wieder so uns auf einigen Filmpartys wieder gesehen haben und alles in Ordnung, aber mit Erol, da war ja auch nicht immer so der einfachste Geselle. Und dann hieß es so, nee, ich will nicht, dass der Dirk mitspielt. So, und das, dann haben wir einfach den Sommer sozusagen genutzt. Dann war ich zwar nicht auf der Bühne gewesen, aber dann sind wir hinter der Kamera oder er hinter der Kamera, ich vor der Kamera zusammengekommen. Und von da weiß ich das noch ziemlich genau, weil er sich direkt mit mir erstmal in Kontakt gesetzt hat und gesagt hat, Dirk, da ist eine schöne kleine Rolle für dich, die ist irgendwie ganz smart. Da wird es kein Aufhebens geben, du passt da direkt drauf, deshalb kriegst du bestimmt bald ein Drehbuch.
Das ist ganz interessant, weil ich mir das nämlich auch nochmal rausgesucht habe, wer war der Regisseur der Folge und habe auch gesehen, Donald Krämer. Und ja. Der hat nur 4 Folgen gemacht von der Serie, nur diese und noch die drumrum. Also ich glaube die ersten 4 Folgen der 5. Staffel. Mhm. Und also da hast du quasi dann, wenn man so will, Glück gehabt, dass er dich da genau besetzt hat, als er die 4 Folgen gemacht hat.
Ja, ich habe schon mitbekommen, dass er da was gestartet hat. Sie wollten ihn, glaube ich, auch ein bisschen mal ihn austesten. Er war jetzt ein, sagen wir mal, auch ein, ja, schon war schon so Mainstream-Familienunterhaltung war er auch. Man merkte aber damals, glaube ich, schon, dass er da noch andere Interessen hatte. Und der ist ja jetzt erstaunlicher, also nicht erstaunlicherweise, aber ist schon ganz witzig, er ist jetzt auch Redakteur. Mhm. So, er ist jetzt Redakteur beim MDR, sogar ein recht großer, der wirklich auch zum Beispiel den Hamburger Tatort zu verorten hat und die Toten von Mano mit also da auch die Verantwortung für trägt. Und ich glaube, ja, ich darf jetzt, glaube ich, nicht immer nicht zu viel interner mitkriegen, aber ich meinte damals schon zu spüren, als ob er tatsächlich das liebt und an der Bühne hat er auch die Regie geliebt, aber man hat schon so gemerkt, irgendwie hat er, glaube ich, Bock auch mehr so der Entscheider zu sein. Und du bist als Regisseur teilweise dann natürlich schon auch von den Redakteuren abhängig, so was die sagen. Manche Redakteure haben halt für manche Projekte haben sie halt einfach sehr in ihr Herz geschlossen und sind dann da auch sehr drauf. So, und dann sagen sie, reden sie ganz gerne rein oder sagen dann halt, nein, eine Sonnenbrille darf sie jetzt nicht tragen oder sowas. Und ich glaube, da war er schon immer so ein bisschen, der gesagt hat, so jetzt will ich die Sachen selber bestimmen oder halt meinem Fach, so der Regieabteilung, vielleicht auch mehr Freiheiten lassen. Aber vielleicht macht er das jetzt genauso, wenn er ein Baby hat, so dass er besonders liebt.
So, kennen wir ja im Synchron auch so ein bisschen.
Ja, ne? Genau. Ist das so, weil wir haben so ein bisschen die Rollenverteilung. Also ich bin ja nicht vom Fach. Martin kennt sich ja aus und von mir kommen immer so die Laienfragen. Aber ist der Redakteur, sind die mit vor Ort? Bei am Set auch?
Nee, das sind sie eigentlich selten. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz selten, weil die haben auch schon eine Menge zu tun. Der Donald, mit denen hatte ich mich letztens mal getroffen. Also der hat schon wirklich einen Haufen viel Arbeit. Manchmal ist es so, wenn halt besonders Stars da sind oder so, dass sie, weil sie dann auch froh sind, auch da gibt's natürlich auch ein umgekehrtes Gefälle, dass manchmal auch die Redakteure einfach froh sind, wenn jetzt so ein Star mitspielt, dass sie sich dann mal blicken lassen, um das auch so zu wertschätzen. Im Allgemeinen sind sie halt natürlich bei der Besetzung dabei. Sie lassen sich die Kostümbilder zum Teil schicken und gehen auch nochmal ein Drehbuch durch, haben so ihre Anmerkungen. Auch wenn geschnitten wird, sind sie oftmals dabei, gucken sich die Rohschnittfassungen an und haben dann noch Empfehlungen, Wünsche und so weiter. Aber jetzt live eher selten. Manchmal ist eine Produzentin da und natürlich die Producer, aber Redaktion ist eher sehr selten.
Als ich dir den Link geschickt habe von der Folge, war ja, glaube ich, erst heute, dass ich dir den geschickt habe, so als Gedächtnisstütze, hast du die Folge schon gesehen? Das fand ich sehr sympathisch, weil ich halt auch so gemerkt habe, okay, da hat er offenbar nochmal ein Interesse dran gehabt. Was waren das so, was waren so die Gefühle, als du die Szenen wieder gesehen hast? Woran hast du dich als erstes erinnert?
Ach, wirklich schön. Wenn ich jetzt dran denke, habe ich sogar so ein bisschen Gänsehaut, weil es war einfach schön, dort zu arbeiten. Weil du hast ja meistens, bist du ja in den großen Städten, hast du zu tun. So, ja, so bist ja viel Berlin, München, Köln, Hamburg. So diese Sets kennst du halt, die Städte kennst du. Und das war einfach wirklich einfach schön. Also ich erinnere mich zum Beispiel komplett an den Hauptbahnhof, wie ich angekommen bin. Ich erinnere mich, wie ich auch dann wieder abgesetzt wurde vom Fahrer. Wir hatten noch ein bisschen Zeit gehabt, dann saß ich davor. Also es war einfach... Ja, war einfach schön. Mit der Sansa war es einfach auch diese kleine, zarte Liebesszene war schön. Es waren so nette, kleine, familiäre Szenen. Und da ich ja auch so Vater war von zwei ein bisschen älteren Kindern, aber war es für mich so, habe ich heute dann nochmal gedacht, da merkte man einfach, auch mit den Kindern mache ich es gerne. So, das ist einfach schön, mit denen zu arbeiten, schön, mit denen zu spielen, schön. Die mal kurz in den Arm zu nehmen, habe auch gleich denen gesagt, komm, ich bin jetzt euer Papa, wenn ihr jetzt nicht wollt, dass ich euch umarme, dann sagt er natürlich sofort, bevor wir gedreht haben, und sonst würde ich euch einfach mal kurz in den Arm nehmen oder sagen, Mensch, komm jetzt, dann bin ich mal kurz ein bisschen strenger, nicht, dass ihr jetzt einen Schrecken bekommt oder sowas, aber wir tun jetzt einfach mal so, ich bin der Vater und ihr könnt auch richtig frech zu mir sein oder sowas, also habt einfach Spaß. Und ich fand mit dem Sohn und mit der Tochter war es auch einfach irgendwie schön. Hab so an dieses strahlende Bild gedacht. Ist natürlich jetzt ein bisschen, natürlich sehr strahlend, wird ja auch da gewollt, aber es war einfach süß, wie wir dann da am Krankenbett stehen. Alles ist gut, alles hat geklappt. Und wir stehen da zu viert und strahlen so Familienglück. Das fand ich irgendwie wirklich sehr angenehm.
Ja, das ist ja auch einfach ein Teil der Serie so ein bisschen, dass sich oftmals am Ende der Folge dann alles so in Harmonie auflöst, aber das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum Konstantin die Serie guckt, weil er eben, ne, Konstantin nicht unbedingt die grausame Welt sehen will, sondern...
Kein Gemetzel, kein Mord und Totschlag und keine Cliffhanger. Eigentlich, ich finde das ja sogar gut, sozusagen diese Cliffhanger gibt es ja meistens... die sind ja eigentlich filmisch gesehen doch, man macht sie, damit man weiter guckt, aber das ist ja wieder ein Element, damit jemand sozusagen, ich sag mal, als Kunde auch dranbleibt. Aber eigentlich finde ich dramaturgisch gesehen auch cool, finde ich es wirklich cool, wenn eine Story für sich auch einen Schluss hat in der Folge und man eigentlich sagt, ich guck's beim nächsten Mal, weil ich wieder daran interessiert bin, an den Figuren sozusagen. Also wisst ihr, was ich meine so ein bisschen? Ja. Ich finde das jetzt filmisch gar nicht schlecht, wenn das nicht so künstlich Spannung erzeugt wird.
Ja, das ist, also wenn es richtig gute Drehbücher sind, dann schaffen die es wirklich, eine Sache zu beenden, aber trotzdem so einen Cliffhanger zu haben. Sowas gibt's auch, dass man wirklich so sagt, ey, wow, du bist hier, ist wirklich was zu Ende gegangen, aber du hast trotzdem Bock weiter zu gucken, weil es halt diese doch auch eine Cliffhanger gibt. Das war natürlich eine Zeit damals, wo ja alles abgeschlossen wurde. Da gab's ja praktisch gar nicht dieses Streaming, gab's ja gar nicht dieses Bingen. So, da war halt bei jeder Folge Stopp. Und ich find's manchmal jetzt auch noch ganz nett bei CSI oder so, da machen sie es ja ähnlich. Sie haben immer wieder, nehmen Bezug drauf letztendlich manchmal auf so einen Vorfall, ja, oder auf, wenn einer der Hauptdarsteller, wenn irgendwas passiert ist, dann nehmen sie zwar Bezug drauf, aber diese Folgen an sich sind immer abgeschlossen. Aber ich mag beides. Ich finde, das ist so ein bisschen noch altes Fernsehen, aber wenn ich das jetzt so sehe, finde ich es eigentlich wieder ganz schön, das auch mal wieder zu haben.
So, ich mag eigentlich auch beides. Es ist halt eine Frage, wie guckt man was? Und wenn man 24 Folgen in einer Staffel hat und man ist darauf angewiesen gewesen früher, dass man jeden Samstag oder was auch immer, jeden Sendetag es schafft, da auch einzuschalten, da ist man natürlich aufgeschmissen, wenn man ein-, zweimal die Folge verpasst im Fernsehen, auch keine Möglichkeit hat, die aufzuzeichnen und dann gar nicht mehr mitkommt, was da eigentlich passiert. Von daher ist es auch klar, warum es früher so war. Aber ich mag es auch. Also ich mag es auch, wenn Sachen nicht vergessen werden. Also wenn man zwar diese Geschichte hat, die abgeschlossen ist, aber dann wenigstens darauf immer nochmal Bezug genommen wird, dass man so ein bisschen belohnt wird als Zuschauer, der dabei geblieben ist die ganze Zeit. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man wirklich jede Folge gesehen haben muss, um überhaupt der Geschichte zu folgen.
Ja, gut ausgedrückt, stimmt, mit der Belohnung. Also wenn jetzt zum Beispiel die einen Ehestreit hat, die Hauptdarstellerin, ja, und in der nächsten Folge wird's halt nochmal thematisiert. Dann ist da ein Faden. So, wir wissen, es ist was passiert, aber wie gesagt, jede Folge darf halt auch für sich alleine stehen. So, also ich schätze beides. Also schön finde ich wirklich, wenn, also manchmal gibt es einfach tolle Serien, die schaffen wirklich beides in einem so zu machen. Da geht's weiter, du bist dran, aber trotzdem kann man sagen, okay, dieses Ding, diese Passage ist jetzt beendet.
Ja. So. Gibt es zurzeit so eine Lieblingsserie, die du hast? Oder eine, wo du sagst, die kommt mir voll in den Kopf, das war das Letzte, was mich so voll umgehauen hat?
Eieiei, da erwischst du mich jetzt. Ich fand einige Serien gut. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Also was ich sensationell fand, ich habe auch da schon Post drüber gemacht und so weiter, ist für mich wirklich die, also die Serie, die ich echt am meisten geliebt habe, so die letzten 12, 14 Monate, ist The Offer. Das ist auf Paramount Plus, die ja vielleicht wieder sich abwickeln und dann vielleicht doch wieder ihre Lizenzen verkaufen. Für die habe ich gerade auch eine Werbung gesprochen. Das hat jetzt super gepasst. Und das ist die Geschichte über den Paten, über die Entstehungsgeschichte des Paten. Ah. Das ist also das 70er-Jahres-Setting. Du hast genau diese Cliffhanger insofern, aber nicht auf die Spitze getrieben, sondern es ist einfach wie ein großer Spielfilm und trotzdem hat jede Folge so viel Schauwerte. Die Darsteller sind fantastisch. Ist so ein großer Unterschied zum deutschen Fernsehen, dass die Darsteller besetzt werden. Natürlich hast du deine Stars, die auch da gebraucht werden, um das Publikum sozusagen anzuziehen. Aber du hast auch ganz viele Leute, die ich noch nie gesehen habe oder nur mal in einer Staffel, in einer anderen Serie irgendwo. Und die sind so typgenau besetzt. Und du siehst diese Szenen, von diesem Kultfilm ist ja schon Kulturgeschichte. Wir kennen den Film eigentlich alles. Ich glaube, der Pate 2 gilt immer noch als bester Film aller Zeiten. Oder Pate 1.
Irgendwie Pate sowas. 2 vor allem, ja.
Ja. Da gilt, glaube ich, ist immer noch der beste Film offiziell, also wer das auch immer bewertet, halte ich mich raus. Aber du kennst diese ikonischen Szenen und du siehst, wie die Leute gefilmt werden, wie sie die Szene sich anschauen. Du guckst also auf den Regisseur, du guckst auf den Ausstatter, du guckst auf die anderen Darsteller, die gerade nicht in der Szene drin sind. Und du weißt genau, um welche Szene es sich handelt. Insofern über die Reaktion des Regisseurs. Ja, und es ist witzig, es ist toll gespielt, die Drehbücher sind toll und es ist so irre, weil dieser Robert Evans, über den hatte ich auch mal so eine Geschichte gelesen, und es sind so viele Sachen, die wirklich aus dem wahren Leben genommen wurden. Also es ist wirklich, natürlich haben sie es dramaturgisch verdichtet und so weiter, aber es sind so eine obstrusen Geschichten, wo man sagt, also ihr müsst euch das Ding ansehen. Es macht einen super Spaß. Also diese Serie zu gucken, auch toll synchronisiert, Martin. Also wirklich hervorragend besetzt. Ich kann es nur empfehlen. Das ist so mein ganz großes Ding gerade, was ich allen sagen möchte, diese Serie zu gucken.
Großartig. Klingt auf jeden Fall nach was ich mir anschauen könnte. Also was so meinen Interessensbereich trifft.
Ja, musst du gucken, ist wirklich toll.
Unsere vorherigen Gäste haben oft erzählt, dass die Dreharbeiten in Eisenach und generell bei der Serie immer sehr harmonisch verlaufen sind. Wie hast du es wahrgenommen? War das bei dir auch so?
Tatsächlich, ja, muss ich auch sagen. Also ich hatte jetzt nur mit ihm, mit dem Herrn Dr. Kleist zu tun, glaube ich, vom Hauptcast. Lass mal überlegen.
Ja, glaub, du hattest Luca Zamperoni auch noch von
Stimmt. Ja. Genau. Ja. Und die waren zum Beispiel super in Ordnung. Also diese beiden sind wirklich, sind ganz, ganz feine Leute. Ich kam ja zu der Einszene schon hin, da wurden wir schon ans Set gefahren, da haben sie noch woanders gedreht. Und da wurde man schon wirklich begrüßt. Ja, das ist jetzt hier Doc Simpson, das ist die Rolle. Und kam gleich zu mir an. Und also wirklich ein sehr feiner Kollege. Man merkt, dass das Team eingespielt ist, dass sie sich da alle kennen, und da es Anfang der Staffel war, hatten die auch noch keinen Lagerkoller. Ich glaube, wir hatten sich auch einfach gefreut, sich wiederzusehen. Es war Sommer, also ich muss wirklich sagen, also da war alles echt perfekt, so sage ich mal. Also man wurde wirklich empfangen. Da hatte ich schon, und ich sage jetzt nicht, welche, schon ein ganz anderes Set gehabt, ganz andere Hauptdarsteller. Da ging schon ganz, ganz anders zu Werk. Er ist wirklich einfach ein toller Schauspieler und er ist auch wirklich ein ganz feiner Mensch.
Ja.
Da bin ich immer sehr froh, wenn man das hört, weil man ja immer so denkt, wenn man Außenstehender ist, weiß man ja immer nicht, es gibt ja wirklich von Sets die unterschiedlichsten Erzählungen und wenn man das hört, finde ich gut, freue ich mich gerade.
Das kann ich sagen, ich würde es jetzt nicht sagen, wenn es jetzt nicht wäre, da bin ich dann auch relativ ehrlich, habt ihr schon gemerkt, aber Francis ist da wirklich schon sehr sauber. Das sind dann auch leider erst in meine alte Agentur gekommen, wo ich dann wieder weg war, in der ich dann irgendwie 12, 13 Jahre war und wir gesagt haben, komm, wir gehen jetzt mal getrennte Wege. So, das war auch so eine tolle Agentur. Und da ist er kurz danach, als ich weg bin, ist er dann rein. Also wir hätten ihn gerne da wieder erlebt.
War das, gibt's da so Agenturparadies oder?
Genau. Nee, er ist bei Fischer und Partner, ist er. Ja, manchmal okay. Werbung für meine alte Agentur bei der Pamela Fischer, eine tolle Agentin. Und er ist da. Nicht Szenario war er, glaube ich, vorher, weiß ich nicht genau. Ja, genau, das gibt dann teilweise einfach so Weihnachtsfeiern oder zur Berlinale machen sie dann halt einen Agenturenempfang und so und dann sieht man sich da.
Aber konntest du nicht schlecht, dass du jetzt hier Agenturen auch noch aufzählen kannst.
Also, da jetzt das war jetzt der Versuch, dass ich so ein bisschen, aber so, Martin, so bin ich auf die Serie gekommen über Mio Wolf, weil der bei der Szenario war und das war dieses Sommerfest von der Szenario, wo ich diesen Film da gesehen habe. Ist es denn so, also wie kannst du uns nochmal sozusagen, oder mich mit ans, wie funktioniert das? Du kommst an in Eisenach da am Bahnhof, ist dann irgendwie wird man dann zur Szene gefahren und geht's dann, oder ich fange nochmal einen Step vorher an, du bekommst das Drehbuch, der Regisseur ruft dich an, sagt, kommt demnächst ein Drehbuch, du liest das, sagst, ja, mache ich. Und was passiert dann?
Dann ruft irgendwann die Kostümabteilung an. Und fragt, ob ich das und das habe, was ich mir wünsche, was sie sich vorstellen, ob ich mich schon mit der Rolle befasst habe. Meistens Maske nicht, da sag ich denn, wenn ich mir was vorstelle, manchmal aber auch die Maske, den fragen, ja Dirk, MDR, da hätten wir es gerne jetzt nicht so zu sehr 3-Tage-Bart, kannst du den ein bisschen kurz halten oder kannst du dich rasieren, was sind deine Wünsche und dann ja einigt man sich, teilweise bringt man Schuhe oder sowas mit, weil also ich selber als Schauspieler mag immer gerne Fremdsachen, weil es mich halt einfach, mir das leichter fällt, dann in neue Rollen zu schlüpfen. Und nicht, wenn ich so Privatsachen anhabe. Mhm. Manchmal sind es die Schuhe, die sich dann natürlich, weil sie schon eingelaufen sind, gerne mitgebracht werden oder halt vom Kostüm gerne angefragt werden. Aber das mache ich, eigentlich mag ich alles ganz neu haben. Und wenn die sich nicht richtig laufen, dann nehme ich das halt, oder noch nicht so eingelaufen sind, dann nehme ich das halt für meine Rolle gleich mit. Weil dann sowas ein bisschen was Fremdes ist, was Neues kommt und ich dann immer so ein paar Anhaltspunkte für mich habe, für meine Rolle, die ich dann so nehmen kann. Na, und dann wird über Agentur meistens, ich bin immer ein sehr nahbarer Schauspieler, ich sage dann oftmals in Agenturen, gib denen einfach meine Mailadresse, meine Telefonnummer, dann muss es nicht immer über die Agentur laufen, dann habe ich direkt Kontakt zu denen, dann fragt manchmal, also ich sage dann manchmal Regisseur, wenn ich es durchgelesen habe, frage ich, Mensch Donald, wie sieht's denn aus, hast du noch Wünsche, ist dir was besonders wichtig, ich hätte die und die Idee oder den Vorschlag. Oftmals wird dann gesagt, weil so gerade bei Serien ist nicht so viel Zeit, es gibt keine Leseproben vorher, wie bei größeren Spielfilmen. Man kommt ans Set und eigentlich muss es dann schon funktionieren, weil es ja immer schnell gedreht werden muss, weil sie ja alle kein Geld haben, alle irgendwo natürlich sparen müssen und gucken, dass sie es in dem Budget halt hinbekommen. Ja, und dann melden die sich mit Zug, wie es mir am liebsten wäre, und dann kommt man an und dann kommt der Fahrer, sagt, hallo, du bist doch der. Und dann fahren wir, manchmal gibt's halt eine einen festen Ort, wo dann das Kostüm ist. Aber wenn es jetzt fahrplanmäßig jetzt nicht so passt, ja, wenn die jetzt in Ort B drehen und wir sind direkt nebenan in C oder sowas und das Kostüm ist aber irgendwo Y, und dann sagen sie, komm, wir machen das mal am Set. So, dann kommen doch mal zum Set, und das war halt da auch so, dass sie gesagt haben, so, die Kostümabteilung ist jetzt hier, wir haben schon mal was vorbereitet, und während die dann noch, jetzt Francis zum Beispiel, noch die Szene dreht, bin ich dann schon im Wohnwagen und probiere dann die Sachen aus und so weiter. Das ist natürlich immer nur am ersten Drehtag, denn ist es entsprechend, wirst du halt meistens dann direkt zu deinem Set gefahren, es sei denn, das ganze Team zieht zusammen um. So, dann kann es auch schon mal sein, dass ich in dem Set vorher dann ankomme und wir zusammen umziehen oder halt dann schon zum Fertigen. Und in dem Fall war es erstmal ZB, sage ich mal, und dann sind wir halt zu unserem Set gefahren.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit deiner Filmfrau? Das ist ja durchaus eine relativ bekannte Schauspielerin, auch aus Fernsehzeiten schon gewesen, aus Pastewka ja zum Beispiel. Wobei wir, glaube ich, auch in unserem Review gesagt haben, es ist auch wahrscheinlich immer nicht so schön, wenn man immer sagt, das ist doch die aus Pastewka, sondern sie hat ja wahrscheinlich auch noch ganz viel anderes gemacht. Aber trotzdem, wie war so die Zusammenarbeit mit Son Se-Noi?
Genau, ja, das ist ein toller Name. Ich kannte sie damals gar nicht so richtig, weil ich komischerweise Pastewka nicht gesehen habe. Ich habe jetzt nur so Kollegen erzählt und dann sie, oh, Son Se, toll, ist da super und so weiter. Ich habe sie gar nicht gekannt, aber ich habe jetzt nicht gemerkt, dass sie schon bekannt war oder sowas. Also sie war da auch ganz, also wirklich die meisten guten Schauspieler und Schauspielerinnen. Also wir haben ja eine vertraute Atmosphäre, wir sind ja ein Ehepaar und da wäre es, glaube ich, auch nicht ratsam, wenn man da jetzt irgendwie so sehr, sehr distanziert auftritt. Aber ich glaube, sie hat das jetzt nicht aus professioneller Sicht gemacht, sondern sie war halt einfach locker. Wir sind gleich die Szenen durchgegangen, haben geguckt, wie man es wirklich echt gestaltet, dass da so zwei Menschen, die sich das erste Mal sehen, halt gleich langjähriges, vertrautes Ehepaar ist mit zwei Kindern, mit den jeweiligen Sorgen und so weiter. Und das war, also wir kamen da ganz schnell zusammen. Habt ihr vielleicht auch gesehen in der Szene, dann gibt's ja den berühmten Kuss und so weiter, wo ich dann mit meinen Sorgen komme, mit der Niere und ob dann alles gut wird. Und ich glaube, es kannst du, also natürlich, man kann alles spielen und du spielst auch alles. Aber das war schon so, dass es einfach nicht schwer fiel, so dass man, dass beide einfach sagten, wir sind jetzt Eheleute, wir mögen uns, privat natürlich auch. Wir kamen gleich gut miteinander aus und dann war das auch entsprechend einfach, das dann zu machen. So.
Aber deswegen finde ich auch diese Rollen, man könnte ja von außen, wenn man das so sieht, natürlich ist Familie Dr. Kleist eine seichte Serie, aber ich finde das sozusagen von dem, was ihr jetzt auch hattet, kompliziert. Also so zum einen, wie du sagst, sozusagen, man muss im Prinzip ein alltägliches Familienleben darstellen, obwohl man sich selber noch so gar nicht kennt, auch noch mit den Kindern, die einen ja auch noch nicht so kennen. Und dann ist es ja auch so, dass deine Rolle, die Familie hat ja einen ganz krassen Konflikt auszutragen, also weil du spielst ja den Reinhard. Reinhard möchte nicht, dass seine Frau, also die ja Christa heißt in dem Fall, dass die eine Niere an ihre Schwester spendet, weil er sagt, okay, kümmere dich um dich selber, du hast Familie, du hast Verantwortung und das kann auch schief gehen. Weiß nicht, war es für dich, hattest du das Gefühl, es ist auch schwierig, auch diesen Konflikt zu spielen?
Nö, das konnte ich sofort nachvollziehen. Also ich bin halt einfach von mir ausgegangen natürlich. Man kann sich da, glaube ich, schnell reinversetzen. Du hast Kinder, es ist ein Risiko. Ich wollte dann auch ganz egoistisch auch einfach an mich denken, nicht nur an die Kinder, sondern auch an Reinhard einfach, der einen Betrieb hat, der eine Bäckerei hat, der auch sie arbeitet ja auch mit dabei. Und also da hängt ja nicht nur ihre Gesundheit dran, sondern da hängt ja auch das wirtschaftliche Überleben dran, so der Familie. Das heißt, wenn sie ausfällt, ist die Frage, werde ich wohl auch ausfallen? Also war sowohl die Sorge um sie, die Sorge um die Kinder, und die Sorge um die Kinder ist komischer, sage ich mal, als Vater immer so das Erste, ja? So was, wie geht's den Kindern? So was ist denn, wenn sie jetzt da liegt und auf einmal selber immer zur Dialyse muss oder vielleicht sogar bei der Operation irgendwas Schwerwiegendes passiert. So, das war so der Einstieg und dann kam ich halt über den Einstieg zu mir, so, ja, und wo ich dann auch so ein bisschen dachte, wo dann auch mal so ein bisschen so eine Wut fast hochkam, was man ja immer nicht so zeigen darf in so Sachen, aber wo man auch sagt, Mann, denkst du jetzt eigentlich nur an dich und an deine Schwester? Ich bin ja auch noch da. Ja, also wir sind ja viel enger zusammen als jetzt du und deine Schwester. Die ganze Zeit beschwerst du dich über sie und jetzt kommst du zu mir und sagst, du, ich gebe ihr eine Niere. So, ja, also da war ich also, von daher hatte ich so drei Ansätze, daran zu gehen, über die Kinder, über sie und aber auch ganz über mich und über diese wirtschaftlichen Zwänge, denen wir auch gefangen sind sozusagen. Was ist, wenn die Bäckerei und alles nicht mehr läuft? So, deshalb war das eigentlich relativ, kam es relativ klar rüber. Ich wusste halt nicht, wie sich das denn so zeigt und wie es inszeniert werden soll, weil ja gewisse Ausschläge ja eben nicht so, weil es ja eher seichter ist, nicht so gezeigt wird, was darf ich eigentlich zeigen von dem Ärger. So, und das fand ich aber ganz okay, dass ich dann jetzt so gegangen bin, auch kein großes Fass aufgemacht habe, währenddessen im Krankenhaus, als gesagt wird, sie kann spenden und gesagt hat, ey, und was ist mit mir, was ist mit den Kindern? Und ich dann aber auch abziehen darf, aber ich auch da nicht schon gleich harmoniere, sondern dass ich wirklich auch gehen darf und sage, so, ich muss jetzt gehen, das wächst mir jetzt über den Kopf hinaus, ich liebe dich, dass man das sieht, ich liebe sie, aber ich habe auch meine Probleme. Und deshalb fand ich das eigentlich ganz gut denn so gelöst, dass ich trotzdem mit meinen Sorgen da erhört wurde, sozusagen.
Das ist auch mir aufgefallen. Und ich fand es auch schön, weil ich es heute noch ein zweites Mal gesehen habe, die Stelle oder die ganze Folge, dass der Luca Zamperoni kommt und irgendwie sagt, gute Nachrichten, sie sind gesund und sie können spenden. Und dann habe ich gleich auf dich geguckt, weil ich wusste ja, wo die Szene hingeht. Und du warst sofort so, als er sagt, gute Nachrichten, sie können die Niere spenden. Also sofort das Gesicht geht so mit, ah nee. Du hättest dir wahrscheinlich fast, oder deine Rolle hätte sich wahrscheinlich fast mehr gewünscht, sie wäre nicht kompatibel gewesen, weil sie dann diesen Konflikt nicht ausgetragen hätte müssen.
Ja, für mich wäre es viel leichter gewesen. Also so war auch für mich, bin ich auch in die Szene reingegangen, dass ich war ja immer so der Mann, der gesagt hat, komm jetzt, lass mal, jetzt warte mal, deine Schwester meldet sich noch. Der hätte mal so gar nicht emotional da drin war, so ein typischer Vater, komm, wir haben doch hier andere Sachen und kommt meine kleinen Kinder, ja, mit deiner Schwester. Und so ging es mir eigentlich bis zum Krankenhaus, dass ich also eher gesagt habe, komm, ich gehe jetzt mit. So, ja, schon mir meine Gedanken gemacht habe, aber eigentlich wollte und davon ausgegangen bin, dass es nicht passt. Und dann merkte, oh Scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr so locker sein und sagen, oh, ist doch egal und komm und jetzt schauen wir erstmal und ist doch kein Problem, sondern da muss ich dann wirklich Stellung beziehen, was mir dann, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm war, dass ich auch meinen Ärger hatte und ich auch egoistisch war und ich wollte dann einfach aus dieser Situation raus und deshalb wollte ich da, also wir haben es dann auch so gedreht, weil eigentlich sollte die so ein bisschen anders noch geschnitten werden, aber dann haben wir auch gesagt, ey, komm, ich jetzt, tschüss, ich gehe jetzt. Ich hau jetzt hier wirklich ab, ich kann es jetzt nicht mehr, ich bin jetzt hier weg. Also ich wollte es wirklich, ich wollte es anders. Ich wollte, dass es bestimmt noch eine andere Möglichkeit gibt mit einer Spende, aber es muss nicht die Niere von meiner Frau sein.
Das passt ganz gut dazu, weil ich habe mir auch so überlegt, diese Szene vorher, wo die Schwester sich nicht meldet und so, da bist du eigentlich so ich. Also ich bin eigentlich auch so in Krisensituationen und so in Situationen, wo was unklar ist, wo vielleicht andere Leute sagen, ja, was ist denn, wenn irgendwas passiert ist? Bin ich oft derjenige, der sagt, naja, wird erstmal abwarten, ist ja noch nicht klar, ob irgendwas passiert ist und sie wird sich schon melden. Wie würdest du sagen, bist du so? Bist du eher der Ruhepol oder der sich Sorgen macht?
Hat sich geändert bei mir tatsächlich. Also im Allgemeinen ist es so, dass ich tatsächlich noch nie über all die Jahre, und als Schauspieler könnt ihr mir glauben, und wenn man Familie hat, das ist manchmal schon echt ein wilder Beruf. Also wir sehen den Glamour, aber ihr wisst ja auch, wie viele Drehtage haben viele Schauspieler, was gibt's so für wirtschaftliche Zwänge, wie schwierig ist es manchmal. Manchmal denkst du, du hast die Rolle schon, alles schreit, Dirk, du hast die Rolle, auf einmal gibt's doch wieder irgendwas. Also du weißt ja nie, es kann ja jeden Tag kann sich ja dein Leben komplett ändern. Du kannst ein Rollenangebot bekommen. Ich war, glaube ich, 3, 4, 5 Mal für so richtig große durchgehende Hauptrollen. Eigentlich schon fast durch gewesen. Da hieß es dann, ey Dirk, du bist, ich glaube, ey, die schwärmen alle von dir. Du wirst die neue Serie, bist die Nummer 1 oder Nummer 2. Ja? Ihr seid so ein Team und auch mit Eero Sander zum Beispiel, hat den Henning Baum bekommen. Ich war zum Beispiel damals für wie hieß die Serie nochmal, wo Sinan Toprak, glaube ich, hieß das, mit Eero Sander. Und da hieß es eigentlich schon, dass ich es bin. Da hatte ich so weißblonde Haare gehabt und war so genau das Gegenteil, dieses Urdeutsche und so weiter. Ja, so, das war ja so ein Konfliktpotenzial. Und dann haben sie halt Henning genommen, auch ein super Kollege, der halt sehr groß ist. Mhm. Also die haben einfach gedacht, nee, nehmen wir mal den Unterschied. Dieser Große, dieser Hühne und Erol. Und bei mir war es, also eigentlich laut Caster, Horst D. Scheel, glaube ich, war das damals sogar gewesen. Der hat schon gesagt, Dirk, ey, geil, die fahren total auf dich ab, weil da sind schon alle durch und dann haben sie überlegt und wir nehmen sie und dann auf einmal, ey, Dirk Simpson, ja, Dirk Simpson, super. So, aber kurze Rede, langer Sinn, so, also Sorgen haben bei mir noch nie irgendetwas gebracht. Weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir Sorgen gemacht habe, also wenn es denn wirklich eintritt, kannst du immer noch handeln. Hm. Und was und wenn es nicht eingetreten ist, dann hast du dir wieder Sorgen gemacht, wofür? So. Von daher sage ich mal, es hat sich jetzt echt geändert. Also ich bin auch spätestens, seitdem ich jetzt so synchron spreche und so, hat sich das komplett mit den Sorgen geändert. Also ich bin eher so wie du, Martin.
Ja, also den Teil könnten wir, diesen Teil, den könnten wir irgendwie ausschneiden, diese zwei Halbsätze. und irgendwo an den Anfang jeder Folge schneiden, weil das ist ja, glaube ich, einfach auch perfekt. Also ja, wie ist es denn generell? Ich habe gesehen, du machst eigentlich bis heute Fernsehen, glaube ich. Ist das richtig? Ja. Machst du es gerne?
Ja, sehr gerne sogar. Ja. Also ich, nee, wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist, wie soll ich das sagen? Also ich liebe es, sagen wir es so. Das ist schon, ich will immer versuchen, ich gucke immer, dass man so ein bisschen diese Ladung so ein bisschen rausnimmt, weil wenn du immer sagst, oh, ich liebe es und dann, wir hatten jetzt gerade eine relative Krise und wir sind, dieser Streaming-Boom ist vorbei, ja, die merken alle, dass sie gar nicht so die Abonnenten kriegen, wie sie es dachten. Wir werden wieder weniger Streamer haben, wir werden es auch im Synchronen mitbekommen. Jetzt haben wir natürlich diese Streikkrise aus Hollywood, aber wir werden generell, also wir werden immer noch gut zu tun haben, aber es wird weniger werden. Und wir hatten zum Beispiel, also 22 war schon rückläufig mit der Serienproduktion bei uns in Deutschland und jetzt sind 23 nochmal minus 20-30% nochmal weniger geworden. Und es wird wohl laut Leuten wird sich's wohl halten. So, ja, von da, also wird es wohl unten erstmal bleiben. Von daher ist immer so, wenn man sagt, oh, ich liebe es so, dann kommt da so ein, oh, bitte, 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 und da will ich so gar nicht so reingehen. Sondern, das ist halt einfach, das macht super Spaß. Wir haben einfach tolle Kollegen, wir haben super Drehbuchautoren, wir haben tolle Regisseure. Es wird immer hochwertiger im deutschen Fernsehen. Und es macht einfach Spaß. Guck mal, ist ein bisschen wie Zirkus. Zur Berlinale sagen wir immer so, der Zirkus ist in der Stadt. Wenn alle da sind, wir sind so Fahrleute, so, ja. Du siehst dann wieder Kollegen, die du vor 10 Jahren das letzte Mal vor der Kamera gesehen hast. Du drehst mit Regisseuren. Ich habe jetzt, nächsten Monat drehe ich bei, wie heißt du nochmal? Praxis mit Mehrblick.
Ja.
Geschichte. Ja, genau. Auch eine Reihe, also auch 90er, aber sind halt 92. Ich bin in einer dann davon zu sehen und sollte eigentlich mit Dirkie Borchert drehen, weil wir uns so ganz dick kennen. Aber dann haben sie es doch so umgedreht. Jetzt spiele ich was anderes und wir haben leider keinen Kontakt. Aber mit dem Regisseur hatte ich schon vor 15 Jahren oder sowas gedreht. Ja. So, und den habe ich mal geschrieben, Mensch, du drehst doch da, Mensch, Dirk, ja toll, wir hatten doch auch schon. So, und das ist halt einfach toll. Also du kommst immer wieder neue Figuren, du kannst einfach Dinge ausleben, die du dich normalerweise, warum auch immer, nicht traust so im Leben, ja, wenn ich so an Cobra 11 denke, meine ganzen gestandenen Killer, die ich da gespielt habe. Also du kannst mit Waffen hantieren, du kannst die Sau rauslassen, du kannst der Oberspießer sein, so Leute spielen, die du eigentlich nie, also mit denen du nie was zu tun haben wollen würdest, ja, und bist auf einmal selber so eine, ich hab dir mal mit Bodycheck oder sowas, da war ich so ein ehemaliger Eishockeyspieler, der halt dem Dings hier das Leben zur Hölle macht und seiner Tochter, den Hannes Jannicke. Und ich bin so ein Spießer, so ein spießiger Schuldirektor, wie ich das wirklich nie wollen würde. Oder ich hab dann diesen Nazi gespielt, war echt eine heftige Rolle, so ein riesen Kinofilm russischer, wo ich so ein armen Götz spiele. Mm. So, und diese Leute zu ergründen und an so ein Set zu gehen, dann hast du da teilweise 200-300 Statisten zum Beispiel bei dem Ding, hab so eine riesen Ankunftsszene und dann wird künstlicher Regen gemacht und dann sind da 300 Leute und du gibst dann da Befehle und also es ist wirklich, Dreherei ist, auch wenn es jetzt ein hartes Setting ist, also drehen macht einfach mega Spaß, weil es einfach, du kommst viel rum, du bist unterwegs, hast tolle Leute. Also ich liebe das wirklich sehr.
Das erinnert mich jetzt gerade an eine alte Folge von uns. Also da haben wir auch eine Folge von Familie Dr. Kleist besprochen. aber ist schon länger her, irgendwo in Staffel 2. Konstantin wird sofort wissen, wovon ich rede, die legendäre Szene mit dem Baggerfahrer oder mit so. Also ja. Es ist im Grunde eine Szene, wo eine Episodenhauptrolle eben so frustriert ist von der Bank, dass er dann am Ende sich entscheidet, mit dem Bagger in die Bankfiliale zu fahren. Worauf ich aber hinaus will, ist, der Banker war in der Folge einer meiner Lieblingsfiguren der gesamten Zeit überhaupt, weil der Banker einfach wirklich so ein schmieriger Typ ist, der die ganze Zeit mit so einem schadhaften Lächeln irgendwie sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden, Sie haben nur Schulden, das Haus ist nichts wert und so, aber dabei so stinkfreundlich ist und so, ich muss jetzt aber leider auch weiter. Und damals habe ich, glaube ich, in der Episode gesagt, dass ich hoffe, dass dieser Schauspieler diesen Banker nicht aus der Realität irgendwo gezogen hat, dass er dem persönlich begegnet ist und ihn jetzt einfach abbildet als Figur.
Das war so kann nicht sein. Vielleicht ist er auch wirklich selber so. Es gibt ja auch Schauspieler, die auch sich einfach nur selber spielen.
Nein, ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch gerade versucht, ganz schnell zu gucken, wie er heißt, aber ich glaube, ich brauche einen Moment.
Also, ja, klar, genau. Weil das ist ja auch das Lustige. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das typisch ist bei Wikipedia, aber Dirk, bei deinem Wikipedia-Eintrag steht ja auch bei dir, da ist ja eine krass lange Filmografie, wird hier benannt und dann steht ja hier auch, dabei übernahm er vielfältige Rollen, den niederträchtigen Bösewicht, cleveren Kommissar, sorgenvollen Ehemann oder Komödianten. Also man hat sozusagen sofort, wird die ganze Bandbreite, wurde da schon so präsentiert. Wo du jetzt eben auch mit den Dreharbeiten und dem Set und sowas das gesagt hast, es gab ja hier insofern eine Sache, die ja so ein bisschen speziell, also das ist, glaube ich, jetzt nicht so das krass Aufregendste, aber ihr hattet ja zumindest einen Nachtdreh bei Familie Dr. Kleist, wo es ja auch diese Kussszene und so gab, wo ihr da am Marktplatz, glaube ich, auch irgendwie so langlauft. Sind Nachtdrehs irgendwie, also zwei Fragen, einmal so juristisch frage ich mal, so gibt's da irgendwie eigentlich so rechtlich irgendwas? Also keine Ahnung, darf man zum Beispiel nachts nicht mit Kindern drehen oder sowas? Und sind die irgendwie spezieller? Ich stelle es mir als von der Atmosphäre her total cool vor, dass man nachts so eine Beleuchtung herstellt und irgendwie so seine eigene Area da hat.
Ja, ich hole mal ganz kurz aus. Ja. Wikipedia hat jemand geschrieben, ich wusste nicht wer. Der hat da echt ganz schön getrommelt. Wir haben auch schon manchmal überlegt, ob wir es so ein bisschen einkürzen, weil es so ein bisschen nach so einer Fanseite anhört und so ein bisschen dass sie sagen, jetzt hat er da einen Fan rangelassen oder eine schöne Selbstbiografie.
Genau, oder selber geschrieben, das ist immer eher so mein...
Ich weiß, dass es so eine Art Journalist war, der das geschrieben hat und war ganz erstaunt, weil der tatsächlich auch was von alten Theaterstücken mit drin hatte, also in seiner Rollenbeschreibung, nicht, dass er es gesagt hat von da, aber wo er das eigentlich nur aus... Also das wirklich gesehen haben muss oder sowas. Und das hat mich echt erstaunt. Und ich habe gerade gestern aus Segeberg, habe ich von wegen so vielfältig, habe ich gerade so ganz viele Sachen aussortiert. Und da stand vom Oberschurken über einen Indianer bis zum Komödianten, weil ich dann auch noch den Sam Hawkins da gespielt hatte. Und ich liebe das tatsächlich, so eine Bandbreite, weil ich denke, also für mich gibt's ja keine Schurken oder keine Bösewichte oder böse Leute oder schlechte Leute. Für mich gibt's halt einfach Menschen und dann ist es so meine Aufgabe, die mir so ranzuziehen, wie so nah wie es geht. Und ich liebe diese Vielfältigkeit. Ich glaube, sonst würde ich den Beruf nicht so lieben. Also wenn ich da nicht schön abwechselnd unterschiedlichste Rollen spielen würde oder könnte so. Also das wäre. Und zur Frage mit der Nacht: nachts dürfen Kinder ab einem gewissen Alter oder ja bis zum gewissen Alter nicht drehen. Ich glaube, das geht wirklich bis 12 oder 14, dass es nicht geht. Die haben, ich weiß gar nicht, also da müsstet ihr mal gucken. Ich glaube, 20 Uhr oder 18 Uhr ist meistens das Letzte und kleine Kinder dürfen zum Beispiel, glaube ich, maximal, also bis 8 oder bis 10 oder so, ist, glaube ich, maximal 4 Stunden oder so sein. Mhm. Also 4, glaube ich, nur 2 Stunden am Tag am Set. Und bis 8 oder sowas 4 Stunden am Tag am Set. Und deshalb Hast du insofern Glück, wenn du Schauspieler bist und viele Kinderszenen hast, weil du meistens dann mehr Drehtage hast? Auf der anderen Seite ist es eine Organisation für die Leute, so die Szenen zu kombinieren, so wie jetzt an dem ersten Drehtag. Das war nämlich der erste Drehtag, war mit der Familie, mit den Kindern, wo wir zu Hause drehen, wo wir dann erst, wo die erst das eine gedreht haben und dann schnell rüber, um dann unsere Szenen mit den Kindern zu drehen, um dann die Kinder wegzuhaben, dass wir dann noch die nächsten Szenen drehen können. So, wenn sie zum Beispiel sagt, oh, meine Schwester ist gar nicht zu erreichen und so weiter, sind ja dann die Kinder, glaube ich, nicht da in der Einszene, dann werden die schon, sind die schon wieder abgedreht. So, und mit nachts ist tatsächlich, mag ich die Atmosphäre sehr, weil von allem ist es eine andere Energie. Also sowohl das Team, oftmals sind es so versetzte Drehtage, also oftmals ist es auch so, dass wir erst um 12 Uhr mittags anfangen, dann werden so Tagszenen gedreht, dann so Sonnenuntergangsszenen und dann zum Abend bis 10, dann so Abendszenen oder wird auch später angefangen. Und wenn es ein reiner Nachtdreh oder ein reiner Abenddreh ist, ist die Stimmung vom Team anders, weil es halt nicht so diese Geschäftigkeit hat, weil es auch für die immer wieder was anderes ist natürlich. Also wenn du immer tagsüber in dein Büro kommst, ist es dann was anderes, als wenn es auf einmal abends ist. So, und natürlich die ganze Stadt und alles drumherum ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Vom Licht her ist es schön, weil einfach auch ein größerer Aufwand betrieben wird. Ja, so, das ist, die haben da wirklich sehr aufwendig beleuchtet. Und einfach diese ganze Atmosphäre ist sehr, sehr angenehm. Also es ist meistens, wird sich mehr Mühe gegeben, weil es halt einfach schwieriger ist auszuleuchten, weil es mehr Aufwand ist. Und jetzt zum Beispiel diese Nazi-Szene, wo diese ganzen Gefangenen kamen, diese 300 Komparsen, da war es halt super geil, weil es halt noch...
Das war jetzt bei uns, das muss man noch dazu sagen, nicht bei Familie Dr. Kleist.
Oh ja, natürlich, Verzeihung. Ja, ja, genau, dieser große Dreh, da ist es dann auch toll, weil es so, weil es die ganze Nacht durchgeht. Du bist zwar irgendwie K.O., aber auch dieses K.O.-Sein kannst du halt in diese Rollen mit reinnehmen und so weiter. Also von daher, ich finde Nachtdreh sehr toll. Viele werden natürlich sagen, ja, ist wieder typisch Schauspieler, weil wenn wir jetzt 2 Wochen nachdrehen, dann hat der eine Schauspieler vielleicht nur 3 Tage davon. Wir sind aber 2 Wochen da. Also es geht fürs Team, wenn die jetzt hintereinander nachts drehen, ist es fürs Team natürlich eine große Anstrengung, weil die natürlich in ihrem Rhythmus komplett gestört sind und weil es wirklich sehr, sehr anstrengend sein kann.
Hm. Ich habe den Namen des Kollegen gefunden, Jörg Buntschuh war der.
Ach, der Jörg! Mit dem war ich auch in Bad Segeberg. Das ist ja süß, der hat da auch gespielt, okay.
Ja, der war der schwierige Banker.
Den habe ich, das ist doch Jörg, ja, den habe ich erledigt, denn 72 Mal in Bad Segeberg habe ich ihn über den Haufen geschossen.
Ja, ja, doch, Bad Segeberg steht hier auch, genau.
Genau, ja, ja, ja. Ja.
Ja. Ja, dann ist er nicht mit einem Bagger getötet worden, sondern am Ende von Dirk abgeknallt.
Von einem Freibeuter.
Ja. genau.
Was sind denn so, wenn du jetzt so zurückschaust auf deine Fernsehkarriere, was sind denn so Sachen, die dir vielleicht als besonders erwähnenswert in Erinnerung sind, so Lieblingsprojekte, auch für dich persönlich jetzt?
Na, tatsächlich Cobra 11, fast jede dieser Folgen, ich glaube, es waren 5 Mal war ich, glaube ich, da. Der erste Dreh war der krasseste, weil ich halt da so ein eiskalter Killer war und damals wurden wirklich noch 11, 12 Tage pro Folge gedreht, hatten wir. Mhm. Jetzt sind es so oftmals, wenn man jetzt zum Beispiel zur Notruf Hafenkante oder sowas geht, sind es, glaube ich, 5,5, 6 Tage. Also geht es teilweise um Vierteltage. Die versuchen es immer so ein bisschen weiter zu reduzieren. Deshalb hast du mittlerweile auch immer weniger Sets, damit die nicht so viel umziehen müssen und so weiter. Und damals war es nur so, dass ich, glaube ich, von den 12 Drehtagen, glaube ich, 11 Drehtage hatte, weil ich in jeder Szene war und das war so ein Shoot and Run, also wir haben wirklich gedreht wie die Blöden, wir sind da hingefahren, gedreht, rausgesprungen, ab zum nächsten Set gedreht, also es war wirklich grandios gewesen, war die Schwarze Rose, war eine super Folge, auch Hetzjagd danach, aber auch war der Pilot gewesen, naja, dann halt natürlich auf jeden Fall dieser T-34, diese internationale Produktion, wo ich da diesen bösen Nazi gespielt habe. Was fand ich noch toll? Nein, gut, Segeberg ist nicht drehen, es ist Theater, was ich gemocht habe. Ach, da waren so viele Filme gewesen. Also ich erinnere mich an so vieles. Der Runner war damals Ende der 90er Jahre so ein ganz spezieller Film. Es war so eine Dystopie. ProSieben hat damals noch unwahrscheinlich viel Geld bezahlt. Die haben ja noch eigene Spielfilme gehabt, bevor die Kirchkrise kam. Ich hatte so einen ganz heißen Gerichtsfilm. Wie hieß denn der? Da war ich ein Staatsanwalt. Also ich habe echt so ein Glück gehabt, dass ich so unwahrscheinlich viele unterschiedliche Rollen spielen durfte.
Hier gab es einen Film bei dir, der hieß einfach Der Staatsanwalt. Vielleicht war es der?
Ja, nee. Da war ich auch ein Killer gewesen, der so ein ganz unschuldig wirkt, der so ein Imbiss betreibt und dann halt in der Freizeit halt Leute möchte. Achso, dann fand ich natürlich noch richtig, richtig toll, fand ich Medikopter. Es war jetzt auch so ein klassisches Format. Aber da war ich so ein Russe gewesen. Auch da war ich ein russischer Killer. Also es war wohl öfter. Und da habe ich, glaube ich, zwei Hauptdarsteller rausgeballert. So, da gab es wirklich Fan-Dinger, die gesagt haben, ey Dirk, sag mal, kann da nicht wahr sein. Zwei meiner Lieblingsdarsteller hast du rausgeschossen.
Ja,
so. Und das war in Wien gewesen. Österreich war auch so ein Shoot and Run. Also ich liebe es so schnell, wenn man gar nicht, also ich liebe am meisten eigentlich Action, Sachen und Dramen. So, das liebe ich am meisten.
Das erinnert mich an Malcolm McDowell, der, glaube ich, damals, als er Star Trek 7 gedreht hat, da hat er den Bösen gespielt. Da ging auf seine Kappe der Tod von Captain Kirk. Und ich glaube, er hat dann sehr sich gesonnt in dem Hass der Fans. So, also weil ich. Er hat dann irgendwie auch so böse Briefe bekommen von wegen, du hast Kirk getötet und so. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, relativ öffentlich dann auch gesagt, ja, ich kann auch noch den nächsten Captain töten und so. Also,
so. Das hat das gut bespielt, seine Rolle. Ja. Bis nach Drehschluss noch. Ja, das macht schon Spaß. Du kannst natürlich als Schurke, kannst du natürlich wirklich loslegen. So, und das war auch so ein grandioser Tod gewesen dabei. Beim Medikopter, also es war, bin im Beton eingesunken und es war, also du kriegst schon Situationen, die du natürlich wenn du den Netten spielst oder sowas, oftmals nicht bekommst. Ja, also Hubschrauber fliegen, rumballern, bin Maserati gefahren, Porsche gefahren, also weißt du so, du kannst voll einen raushängen lassen, also es ist schon, hat schon auch was auf jeden Fall. So, kannst mit allen Akzenten irgendwie arbeiten und das, also macht schon Spaß.
Also es ist keine Ehrenbeleidigung, wenn man immer wieder auf Mörder besetzt wird?
Na, kommt drauf an, ich glaube nicht, nö. Also ich habe auch schon ganz nette Mörder gespielt. Okay. So, ja. Es ist, gibt auch richtige Dramen, so wo ich auch so, wie hieß denn das Ding? Also in Bayern unten, wie heißen sie nochmal? Die Rosenheim-Cops, da war ich zum Beispiel so. Das war auch eine ganz tolle Rolle. Der so ein richtig, also wo die Frau ihn halt beherrscht und er hat es irgendwie nicht mehr hinbekommen, sich von ihr anschreien zu lassen. Mm. Und hat so ganz ruhig gesagt, ich konnte nicht mehr. Mm. In so einer ganz großen Ruhe. So, ja, er war einfach nur erleichtert, dass alles rauskam und ich konnte einfach nicht mehr. So, und es spiegelt ja auch so oft so ein Drama wieder. Also es gibt auch praktisch auch tolle Mörderfiguren. Ja. So, sage ich mal, hört sich jetzt komisch an, aber ist mit ja dem so, man ja mitgehen kann. Es ist ja so, manchmal ist auf einmal ein Schlag wird getan und auf einmal ist alles anders.
Ja, eigentlich habe ich dann meinen Fragenkatalog abgearbeitet, aber ich wollte dich eigentlich schon immer mal nach der Herkunft deines Namens fragen. Dirk mit C und dann eben auch die englische Aussprache deines Nachnamens. Was hat es damit auf sich? Woher kommt der Name?
Ja, gute Frage. Also mein Daddy sagt immer, er weiß es nicht, weil sein Bruder hat es mal versucht herauszufinden. Freunde von mir haben herausgefunden, dass Mitte, also so 1860, 1870 Schotten rüberkamen, als die große Krise, also auch eine Hungerkrise war in Schottland und Schausteller hierher kamen. Und das muss eigentlich so meine Linie gewesen sein. Also wir sind so seit Mitte 19. Jahrhundert, so um 1860, 1870 wohl hier rübergekommen, Schotten. Seitdem, es gibt auch den von Simpson, mit dem haben wir aber nichts zu tun. So ein Romanautor, der die Barings geschrieben hat. Mit denen haben wir nichts zu tun, aber mit dieser, also tatsächlich liegt mir da wohl so ein bisschen die Kunst im Blut. Also es waren wohl Schausteller, die rüberkamen. Okay. Schottisch Son, so Gustavsson, ist er aus den Wikingern, die auch rüber sind nach England und nach Schottland. Und der Sohn von so Ludwigsson, Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt angebe, habe ich bestimmt Wikingerblut in mir.
Also Whisky-Trinker?
Nee, Whisky leider nicht. Aber okay. Wir wollen jetzt unbedingt mal hin. Aber es ist schon etwas, was so, also das Land zieht mich tatsächlich sehr, sehr an. Hm. Und Dirk, meine Mutter war da ganz pragmatisch. Mein Vater wollte nicht, nee, sie wollte nicht Dirk. Und dann hat sie gesagt, wenn wir uns auf Dirk einigen, dann mit C, weil das sieht einfach schön aus. Sie ist Musikpädagogin, auch so ein, ja, so ein Kind der Muse. Und sie hat gesagt, Dirk André Simpson, dann haben wir Französisch, wir haben Deutsch, aber das C sieht dann einfach schön aus zum Simpson.
Es gibt ja einen sehr persönlichen Touch, finde ich. Also von daher hat sie da ja, recht gehabt wahrscheinlich.
Es macht auch Eindruck. Also ich habe eben noch mit einem, kurz vor unserem Gespräch, mit einem Freund telefoniert, Martin, auch Grüße von Kurt. Und habe kurz gesagt, ich habe einfach nur das stehen lassen, habe gesagt, wir machen gleich eine neue Aufnahme. Dirk Simpson ist unser Gast und sofort, was ein geiler Name. Und also sofort waren die Credits sozusagen da. Und so ging es mir auch. Also der Name ist echt geil.
Ja, vielen Dank. Also ich liebe ihn auch sehr, muss ich echt sagen. Es ist auch meine Ex-Frau behält den Namen. Und ja, ist ein toller Name. Also im Guten wie im Schlechten. Ne? Du kannst jetzt, wenn du Michael Schulz heißt, dann sagen die Caster Michael Schulz. So ist schon geil, wenn du Dirk Simpson heißt, wenn du nur Mist gebaut hast, dann wissen natürlich auch, oh, Dirk Simpson. Kannst dich dahinter deinem Namen nicht verstecken. Also wenn ich irgendwie eine Rolle mal schlecht gesprochen oder gespielt habe, dann bist du natürlich immer schnell der Simpson. So. Aber ich liebe ihn auch und ich wurde auch eigentlich zeitlebens, auch alte Kumpels sagen eigentlich immer noch Simpson zu mir. Also es ist so.
Eigentlich müsstest du auch mal eine Rolle in den Simpsons sprechen, oder?
Also. Ich bin immer dafür, also ja. Vielleicht den Großvater oder so.
Ja. Aber die machen es ja in München, glaube ich, ne? Die.
Ja, machen sie in München. Ja, ja. Ja, tolle Serie. Also hat natürlich noch super gepasst, dass die Simpsons, also ja, nee, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Namen.
Gut, ich glaube, dann wären wir am Ende angekommen, so langsam. Außer Konstantin hat noch eine ganz brandheiße Frage, die er stellen möchte.
Konstantin! Nee, ich bin.
Jetzt kommt's. Nee, aber ich bin sehr happy mit dem, also sehr spannend, was wir wieder erfahren haben. Vor allem, weil, wie gesagt, ich kenne die Filmszene nicht und man sieht immer alles, was sich auf der Bühne abspielt und selten das, was dahinter ist. Deswegen ist es immer cool, diese Einblicke zu haben. Und vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und es war ja ursprünglich mal geplant, dass wir das so als Doppelinterview mit Frank Muth machen, weil Frank Muth ja in der Folge davor aufgetaucht ist als ein kleiner Professor im Krankenhaus. Aber Frank Muth meinte, er hat nicht genug darüber zu erzählen. Er meinte, hoffentlich kann Dirk euch genug darüber erzählen. Ich glaube, wir sind auf unsere Kosten gekommen, nähern uns einer Stunde. Also ich denke, ja. Wir sind zufrieden, glaube ich, mit der Ausbeute von Sachen, die uns Dirk erzählen konnte.
Ich war ja zum Glück nicht so schmallippig und vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Es war eine schöne Idee und für mich auch mal wieder schön, da so ein bisschen zu schwelgen und alte Momente dann wieder hochzuholen. Und manche Sachen hat man ja selber immer nicht so auf dem Schirm und durch so ein Gespräch ist es schön, wenn wieder so Dinge hervorgeholt werden und ans Licht zurückgebracht werden so.
Genau, und ich weiß ja noch nicht, wir werden ja vielleicht nach Familie Dr. Kleist noch ein neues Projekt besprechen und vielleicht bist du ja dann wieder dabei und dann holen wir dich natürlich gerne nochmal in die Sendung.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine wirkliche Freude, ihr zwei.
Wunderbar. Dann
vielen Dank.
Einen schönen Abend an alle oder einen schönen Tag an alle und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit einer regulären Folge.
Tschüss.